Deutschlandfunk. Der Tag.
It is rejected. So Parliament.
Ziemlich aufgeladen heute die Stimmung im Europaparlament. Die Abgeordneten in Straßburg haben über ein sehr umstrittenes Thema abgestimmt. Es ging um die Frage, können Gas- und Atomenergie nachhaltig, grün, gar klimafreundlich sein? Eine Vorstellung, die die Gemüter ganz schön erhitzt, so sehr, dass die Präsidentin des Europaparlaments, die Malteserin Roberta Metsola, kaum noch zu Wort kommt.
We move next.
Über kaum eine Frage hat die Europäische Union in den letzten Monaten so gestritten wie über die sogenannte Taxonomie. Wir haben das hier auch im Podcast der Tag immer mal wieder thematisiert. Jetzt sind die Würfel jedoch gefallen. An diesem Mittwoch hat das Europaparlament entschieden, Investitionen in Gas und Atomkraft unter bestimmten Umständen als klimafreundlich einzustufen. Österreich und Luxemburg wollen dagegen klagen, ebenso die Umweltorganisation Greenpeace. Und auch bei uns in Deutschland stößt die Entscheidung teilweise auf Kritik, während die tschechische und die französische Regierung zum Beispiel, die beide auf Atomkraft setzen, zufrieden sind. Wird nun verstärkt in Gas- und Atomkraft investiert? Und was bedeutet dieses Votum der Abgeordneten in Straßburg für die europäischen Klimaziele? Fragen gleich an unsere Korrespondentin in Straßburg. Außerdem ein Besuch auf der Internationalen Handwerksmesse in München. Warum die Energiekrise vor allem Bäckerinnen und Metzgern zu schaffen macht und welche Fachkräfte sich die Betriebe wünschen, auch darüber gleich mehr. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Schön, dass Sie zuhören. Das Europäische Parlament hat also grünes Licht gegeben, um Investitionen in Erdgas und Atomkraft unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig einzustufen. Das bedeutet, die sogenannten Taxonomieregeln für den Finanzmarkt dürften ab dem kommenden Jahr greifen. Vereinfacht gesagt steht dieser Begriff Taxonomie für Finanzgeschäfte, die die Investoren in der EU künftig als grün vermarkten können, also nachhaltige Technologien oder Energiequellen. Nur genau da liegt ja der Hase im Pfeffer. Kann ein fossiler Energieträger wie Erdgas grün sein? Nein, sagen die Umweltverbände. Der Industrieverband BDI in Deutschland argumentiert hingegen, gerade Gas werde als Brückentechnologie gebraucht, zum Beispiel in den geplanten LNG-Terminals. Umstritten ist übrigens auch die Frage, ob diese Taxonomieentscheidung nicht Russland in die Hände spielt und die Nachfrage nach russischem Gas sogar noch steigen lässt. Caroline Born in Straßburg, wie aufgewühlt war denn die Stimmung im Europaparlament an diesem Mittwoch?
Ja, also als ich angekommen bin vor dem Parlament, bin ich erstmal durch ein kleines Spalier von Demonstranten durchgegangen, also Klimaschutzaktivisten, die gesagt haben, das ist nicht unsere Taxonomie. Und ich glaube, auch hier in den Gängen hat man dem Ganzen schon so ein bisschen entgegengefiebert. Also zumindest, ich kriege ja immer auch das meiste von der deutschen Gemeinschaft hier mit, aber da war man schon sehr gespannt, wie es heute ausgehen wird.
So, und jetzt gibt es einige Medien, die auch wiederum in Deutschland zuspitzen. Spiegel Online etwa schreibt, jetzt Stand 14.31 Uhr, Europaparlament stuft Atom und Gas als klimafreundlich ein. So kann man das formulieren. Ganz korrekt müssten wir aber formulieren, dass das Europaparlament gegen einen Antrag votiert hat, Einspruch gegen die Taxonomiepläne der Kommission einzulegen. War dieses Ergebnis denn jetzt eindeutig heute?
Ja, es war, fand ich dann doch, jetzt gar nicht so knapp, wie die Gegner der Taxonomie, also dieses Teiles der Taxonomie, vielleicht gehofft hätten, sondern es hat relativ deutlich nicht gereicht. Also sie hätten ja 353 Stimmen gebraucht, die absolute Mehrheit, also von allen Abgeordneten, haben aber nur 278 zusammenbekommen. Und weil man ja auch am Anfang erst noch sagte, naja, das ist ein Problem mit der absoluten Mehrheit, vielleicht sind manche wegen der Corona-Erkrankung nicht nach Straßburg gekommen und man muss aber mittlerweile wieder vor Ort abstimmen, aber ich glaube, so viele waren es nicht. Also man hat bis zum letzten Moment durchgezählt. wie viele von vor allem der Christdemokraten jetzt tatsächlich noch gegen die Taxonomie stimmen. Da sickerte gestern durch, es sind ungefähr 30, jetzt waren es fast 40. Also es war eine namentliche Abstimmung, man kann das im Nachhinein nachgucken, wer wie gestimmt hat. Aber ja, ich würde schon sagen, das hat deutlich nicht gereicht.
Und was ist jetzt das Ergebnis dieser Abstimmung? Was folgt jetzt daraus?
Also da dieser Einspruch nicht geglückt ist, kann der Rechtsakt zum nächsten Jahr in Kraft treten. Es sei denn, es kommt noch Widerstand aus dem Rat der Mitgliedstaaten. Aber da sind die Hürden noch höher. Da müssten 20 Staaten, die für 65% der Bevölkerung der EU stehen, die müssten sich dagegen stellen. Bis jetzt haben sich nur Deutschland, Österreich und Luxemburg dagegen ausgesprochen. Also das ist nicht zu erwarten. Das Einzige ist noch eine Klage vor dem EuGH, die Österreich und Luxemburg angekündigt haben. Also das steht jetzt noch dazwischen.
Vor dem Europäischen Gerichtshof. So, Rechtsakt, das klingt auch wieder kompliziert. Ich versuche das nochmal ein bisschen zu übersetzen. Wir haben jetzt die Entscheidung des Europaparlaments, dass entsprechend den Absichten der Kommission Gas und Atomkraft nachhaltig eingestuft werden können für Menschen, die investieren wollen, also sprich für die Unternehmenswelt, für Investoren. Das ist das Ergebnis dieser Abstimmung.
Für private Investoren, genau. Da ist es ein Gütesiegel, dass man denen eine Hilfe gibt. Wo können wir das hinlenken? Was gilt als ökologisch nachhaltig? Und unter bestimmten Bedingungen würde da eben auch die Energieerzeugung aus Gas und Atomkraft darunter fallen.
Mal Frage an dich persönlich, Caro. Du bist ja jetzt seit ein paar Jahren unsere Europakorrespondentin. Was hältst du von dieser Entscheidung?
Ich finde, es ist klimapolitisch nicht das richtige Signal gerade. Denn die EU setzt ja im Moment alles daran, mit ihrem Green Deal bis 2050 klimaneutral zu werden. Und ich glaube, wenn man sich global umschaut, dann ist es jetzt nicht die EU, die da alles umdreht beim Klimawandel, sondern das ist vor allem die Vorbildfunktion der EU. Also dass man da voranschreitet und anderen Ländern zeigt, das funktioniert. Und ich glaube, das wird jetzt unterminiert, indem man bei der Taxonomie sagt, naja, wir sehen aber Gas als fossilen Brennstoff unter bestimmten Umständen eben als nachhaltig an. Ich finde, das macht das Ganze dann wieder so ein bisschen kaputt.
Nun gibt es auch einige, die sagen, wir hätten das auch gar nicht gebraucht, diese Taxonomie, denn wir haben ja den Green Deal der EU-Kommission, eine Art Baby von Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin. Und dieser Green Deal, mit dem wir bis 2050 ja ein grüner Kontinent werden wollen, so übersetze ich jetzt mal frei, der ebnet eigentlich eh schon den Weg für alle nötigen Maßnahmen, sei es jetzt bei Investitionen oder überhaupt bei im Umbau der Wirtschaft. Da ist doch was dran eigentlich, ne?
Ja, aber es wird ja auch eben das Geld benötigt für diesen Umbau. Und da sagen die Leute, die die Taxonomie befürworten, natürlich, wir brauchen im Moment noch Atom- und Gaskraftwerke als Brückentechnologie. Und genau für diese brauchen wir eben Geld. Und das wird uns die Taxonomie beschaffen.
Da sprichst du auch nochmal ein wichtiges Stichwort an mit der Brückentechnologie, denn mit diesem Argument, diesem Stichwort haben auch vor allem die Unionsparteien und die SPD hier in Deutschland jahrelang argumentiert, dass man aus Russland Gas beziehen müsse vor Kriegsausbruch. Wir wissen dann, seit dem 24. Februar setzte da ein anderer Erkenntnisprozess ein. Inzwischen wird das sehr, sehr kritisch gesehen. In Brüssel bzw. in Straßburg spielt doch dieser Krieg in der Ukraine jetzt auch eine. Es hat doch die Entscheidung rund um die Taxonomie sicherlich auch mitgeprägt, oder?
Ja, also dieser Vorschlag der Kommission, der wurde ja vor Kriegsanbruch geschrieben. Und da hat sich jetzt nochmal die Kritik In dem Sinne verstärkt, dass man sagt, also es gab auch Stimmen aus der Ukraine, die sagen, die Taxonomie, die bevorzugt russisches Gas, weil sowas wie LNG-Terminals, die sind nicht förderfähig im Rahmen der Taxonomie. Und wo soll denn das Gas sonst gerade herkommen als aus Russland? Gestern war auch noch mal aus der Ukraine die ukrainische Abgeordnete Ina Sovsun zugeschaltet, die gesagt hat, das kann die EU nicht machen, wenn sie die Ukraine einerseits unterstützen will durch Waffenlieferungen, aber andererseits ihre Wirtschaft dann noch auf billiges Gas aus Russland aufbaut. Also da ist man jetzt auch von der Seite die Taxonomie nochmal angegangen.
Das hat aber offenbar auch dieses Argument aus Kiew von dieser Abgeordneten, hat aber auch keinerlei Mindchange mehr hervorgerufen in Straßburg.
Bei einigen Abgeordneten könnte ich mir vorstellen, dass es schon gewirkt hat, halt nicht bei so vielen, dass es jetzt für die Mehrheit letzten Endes gereicht hätte.
Ein Argument, das die Kritiker, die Gegner der Taxonomie auch immer wieder nennen, ist, dass das alles ein krasser Fall von Greenwashing sei. Das ist ein Argument, das auch nicht ganz leicht von der Hand zu weisen ist, oder?
Ja, das hat auch gestern im Parlament, es gab ja eine Debatte, die zuständige Kommissarin Mairead McGuinness nochmal aufgegriffen, wo sie selber gesagt hat, Gas ist ein fossiler Brennstoff und das ist nicht grün und das hätte sie auch nie so gesagt, aber es wird eben gebraucht für den Übergang. Und auch Atomenergie, sagt sie, ja, das ist umstritten, aber wir brauchen das für unseren Energiemix während des Übergangs, weil sie sieht es als CO2-arm an. Also da ist man schon ein bisschen defensiver von Kommissionsseite und man kann natürlich fragen, ja gut, wir brauchen das für den Übergang, aber braucht es denn dieses Ökosiegel, dem ja manche dann auch genau dieses Greenwashing vorwerfen, dass es das dann völlig kaputt machen würde, weil es dadurch verwässert wird und man wollte damit eigentlich eine Vereinheitlichung. Jetzt leistet man eher so einem Wildwuchs unter den verschiedensten Ökogütesiegeln, die man hat, Vorschub. Andere würden aber eben genau sagen, doch, doch, wir brauchen eben dieses Siegel, um die Investitionen in die Übergangstechnologien zu lenken.
Kannst du mir noch mal sagen, Caro, wer ist eigentlich, wenn wir jetzt mal auf Länder, auf Mitgliedstaaten der EU gucken und auch auf Fraktionen, auf Parteien, wer ist denn für und wer ist gegen diese Taxonomie?
Also es ist fraktionsübergreifend unterschiedlich, aber so die groben Linien kann man sagen, dass die Abgeordneten, viele Abgeordneten aus Frankreich natürlich dafür sind, weil Frankreich stark auf Kernkraft setzt und dafür natürlich Investitionen in seine alten Meiler, aber vor allem auch in neue Kernkraftwerke braucht. Deswegen waren viele Liberale dafür. Bei den Konservativen hatte ich es erwähnt, also bei den Christdemokraten, da gab es einige Abweichler, die entweder umweltpolitisch argumentiert haben, aber auch finanzpolitisch, dass man sagt, so ein Label, das ist nichts für Leute, die sagen, wir wollen eigentlich grün investieren, dann erwarten die nicht, dass es am Ende bei Gas oder Atomstrom landet. Von den Sozialdemokraten war ein Großteil dagegen, bei Grünen und Linken auch und bei den Rechten waren die meisten dafür.
Jetzt haben wir ganz viel über Gas und Atom gesprochen. Gibt es irgendwas Neues noch zum Ausbau der erneuerbaren Energien, dass da mit der gleichen Werf die Europäische Union vorangeht?
Ich glaube, dass den meisten in der EU oder hier im Parlament klar ist, dass in den Erneuerbaren die Zukunft liegt. Aber vielleicht ist man so ein bisschen anderer Meinung, wie man da hinkommen soll. Also was man eben in diesem Übergang, was da jetzt zu passieren hat und wie man vielleicht auch Vorkehrungen treffen muss, dass der Strom bis dahin nicht zu teuer ist. Ich denke aber, um doch nochmal auf die Taxonomie zurückzukommen, man hat da jetzt eben auch sehr lange Weichen gestellt in die Zukunft hinein und das wird natürlich auch den Ausbau der Erneuerbaren in dieser Weise noch beeinflussen.
Caroline Born, danke für dieses Gespräch und deine Einschätzung, auch deine Analyse. Tschüss nach Straßburg.
Tschüss.
Das Bundeskabinett hat heute ein sogenanntes Chancenaufenthaltsrecht beschlossen. Die Ampelkoalition will damit Tausenden von AusländerInnen, die seit Jahren ohne gesicherten Aufenthaltstitel in Deutschland leben, die sogenannte Geduldete sind, Sie will denen eine langfristige Bleibeperspektive eröffnen. Es geht um Menschen, die seit mindestens 5 Jahren hier gelebt haben, die gute Deutschkenntnisse, einen sicheren Lebensunterhalt und die ihre Identität klar nachweisen können. CDU und CSU lehnen diese Pläne für ein Aufenthaltsrecht hingegen ab und sprechen von einem Pull-Faktor für Menschen, die nach Deutschland wollen. Nur sprechen wir nicht zugleich laufend über den Fachkräftemangel hierzulande? Und kennen wir das nicht alle von zu Hause, dass man kaum noch HandwerkerInnen findet? Viel Gesprächsstoff, um nachzufragen bei unserem Bayern-Korrespondenten Michael Watzke, der vor Ort ist in München bei der Internationalen Handwerksmesse.
Servus!
Das ist er unverkennbar.
Hallo.
Unser Michael Watzke.
Da ist er. Hallo Barbara.
Wo steckst du?
Auf der Handwerksmesse. Ich suche gerade einen Platz, wo nicht zu viel Nebengeräusche sind. Und ein bisschen Baustelle im Hintergrund wirst du wahrscheinlich hören, aber es ist ja gar nicht so unpassend.
Wir können hoffentlich damit leben. Nein, dass du auf der Handwerksmesse bist, das weiß ich natürlich, sonst hätte ich mich ja nicht heute mit dir verabredet. Aber schönes Stichwort, dann können wir ja direkt einsteigen, wenn du sitzt, wenn du Ruhe hast.
Ich sitze, ich hoffe, ich habe Ruhe und kein Handwerker tippt mich an. Und, aber die haben so viel zu tun derzeit. Die Auftragslage im Handwerk ist so heftig, dass keiner wird mich freiwillig antippen und mir seine Dienste anbieten.
Alles klar.
Wird allerhöchstens sagen, machen Sie bitte Platz, weil ich muss hier arbeiten.
Okay, also daraus würde ich jetzt eigentlich schließen, auch so wie du das gerade schilderst, dass die Stimmung echt bombig ist auf dieser internationalen Handwerksmesse.
Ja, es ist ganz komisch. Also es ist ja nicht die erste Handwerksmesse, auf der ich bin. Die findet ja eigentlich jedes Jahr statt. Nun hat sie 2 Jahre nicht mehr stattgefunden. Und die Stimmung ist so schwer einzuschätzen. Früher war das, da gab es immer so ein Thema, das eben allen auf den Nägeln brannte. Das war meistens die Personalsituation auch früher schon. Aber diesmal kommt diese verrückte Lage hinzu, dass einerseits die Auftragsbücher super voll sind gerade, dass die Handwerker, alle mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, sie wissen gar nicht, wann sie die Arbeit alle machen sollen. Gleichzeitig haben sie große, große Angst vor einer Rezession und vor allem vor einem Gasstopp und beklagen die extrem hohe Inflation und die Preise für Produkte. Ich habe heute mit einem Bäckermeister ein längeres Gespräch geführt, der sagt, er hat eigentlich noch Glück, weil er ist Bio-Bäcker und bei den Biobauern, da fällt wenigstens der Dünger weg, der um 50% im Preis gestiegen ist. Aber die haben halt auch sonst sehr hohe Kosten, die Dieselpreise und so weiter. Also die Stimmungslage ist schwer einzuschätzen. Es ist wie an einem heißen Tag, wo es super ist, aber jeder weiß, es kommt ein schweres Gewitter und davor haben nicht weniger Angst auf dieser Messe hier.
Und du und ich und wahrscheinlich auch viele, die uns jetzt zuhören, kennen ja eigentlich nur die umgekehrte Seite, nämlich die als Kundin oder Kunde. Irgendwas ist kaputt im Haus, der Haustürgriff fällt dir in die Hand, das warme Wasser geht kaputt oder was auch immer. Und der Handwerker oder die Handwerkerin deines Vertrauens vertröstet dich auf die nächsten 6 Monate. Wie kommt denn eigentlich diese Not der Kundinnen und Kunden in der Branche an?
Also hier auf der Handwerksmesse habe ich vor allem gesprochen, natürlich mit Handwerkern, aber es gibt auch viele Besucher, die sich hier einfach erkundigen wollen, die beispielsweise sagen, wie wäre das eigentlich, wenn ich in meinem Haus eine Wärmepumpe einbauen wollte oder wenn ich es jetzt endlich mal dämmen lassen möchte oder wenn ich meinen Garten verändern, verschönern möchte. Und die stellen hier fest, das kann noch lange dauern, bis sie mal einen Handwerker bekommen. Bei denen kommt es nicht gut an, natürlich, weil sie sagen, ich will das Ganze jetzt möglichst bald machen, denn die Inflation frisst mir das Geld weg. Oder wer weiß, was jetzt kommt mit einer Rezession. Und in der Branche selber ist es vielen, ist mein Eindruck, peinlich. Also, dass sie den Kunden, oft auch treuen Kunden, sagen müssen, tut uns leid, aber fragen Sie nächstes Jahr nochmal. Das macht ja auch was mit der Kundenbindung. Also, wenn man Handwerker ist und gerade so ein mittelständischer, man hat ja mit seinen Kunden nicht nur einmal zu tun, sondern meistens mehrmals. Man sieht die Kunden möglicherweise auch in der Stadt, im Dorf regelmäßig. Und wenn man denen dann sagen muss, frag nächstes Jahr nochmal, dann ist das natürlich nicht gut. Also, das ist ein großes Thema. Und deshalb ist hier auch von allen, die ich gehört oder gesprochen habe, bis hin zum Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der die Handwerksmesse heute eröffnet hat, und dem bayerischen Ministerpräsidenten. Alle haben über diese schwierige Personallage geredet, aber alle haben unterschiedliche Rezepte dafür.
Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen von den Rezepten, weil wie du schon sagst, da ist hohe Politprominenz heute anwesend. Robert Habeck und Markus Söder als Ministerpräsident von Bayern bzw. Bundeswirtschaftsminister. Wie war denn so die Stimmung zwischen Politik und Handwerk?
Bei der Eröffnungsveranstaltung heute in einer großen Halle, die extra abgetrennt war, da saßen sicherlich 600 Menschen, die dann einer Moderationsrunde zuhörten und zuschauten mit Robert Habeck und Markus Söder und verschiedenen Honorationen aus der Handwerksbranche. Da war die Stimmung so, dass Markus Söder vor allem da betonte, das Handwerk solle mit dem Studium gleichgestellt werden. Also der Meister müsse so viel wert sein und auch so gefördert werden wie der Master. Also zum Beispiel ein Vorschlag Söders und der bayerischen Staatsregierung, die Meisterausbildung ebenso kostenlos zu gestalten wie das Studium. Robert Habeck hat dem nicht widersprochen, aber er hat gesagt, bei der aktuellen Haushaltslage wird das nicht möglich sein. Er hat da auf den Finanzminister Lindner angesprochen und gesagt, das ist nicht durchzusetzen, es sei denn, man findet einen Topf, wo man das Geld hernehmen kann und man müsse den Kuchen größer machen, um es zu verteilen, aber bei der aktuellen Situation sei das einfach nicht drin. Robert Habeck wiederum hat den Vorschlag gemacht, dass man noch stärker auf die Ressourcen zurückgreifen soll, die man durch die Flüchtlingsbewegung und durch die vielen Asylbewerber bekommen hat, die in den vergangenen Jahren zu uns gekommen sind, bis hin zu den ukrainischen Flüchtlingen, ja vor allen Dingen junge Menschen und viele Frauen darunter, die jetzt hier sind. Also da solle man das Potenzial noch besser nutzen. Er hat dann kritisiert, dass die bayerische Staatsregierung eben in großem Stil Menschen teilweise auch aus der Ausbildung abschiebt oder ihnen keine Duldung gibt und kein Aufenthaltsrecht. Markus Söder hat darauf abwehrend reagiert, aber diesen Vorwurf, dass Nachwuchskräfte, die man angelernt hat, also die ein Handwerker schon ausgebildet hat und die dann aber nicht wirklich arbeiten können, dass das verhindert wird durch eine fehlgeleitete Asyl- und Migrationspolitik, den Vorwurf habe ich oft gehört und den macht man hier auch in Bayern, natürlich vor allem der bayerischen Staatsregierung.
Mhm. Also an dem Vorwurf scheint dann auf jeden Fall was dran zu sein. Ich kann mich auch erinnern an Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg, der schon seit 2015, seitdem also so viele geflüchtete Menschen zu uns gekommen sind, immer wieder gesagt hat, sinngemäß, ich formuliere etwas frei, mein Gott, behaltet doch die Leute hier für uns. Wir brauchen doch händeringend in so vielen Branchen, brauchen wir doch Fachkräfte oder überhaupt Arbeitskräfte. So. Mhm. Du hast jetzt schon wunderbar...
Aber es ist gar nicht so... Sorry, ich will dich nicht unterbrechen, dann mach du mal, mach weiter.
Nein, erzähl.
Na, also ich finde aber, so ganz einfach ist die Sache auch nicht. Also man kann das durchaus kritisieren, dass die bayerische Staatsregierung, wenn sie es auch nicht im großen Stil tut, aber immer wieder auch aus bestimmten Ländern Asylbewerber, die schon in der Ausbildung sind, abschiebt. Gleichzeitig muss man sagen, Bayern macht insgesamt bei der Integration von Ausländern und von Asylbewerbern einen sehr, sehr guten Job, weil hier natürlich auch der Bedarf da ist. Der Bedarf ist hier viel größer als in anderen Bundesländern. Und andere Bundesländer, nehmen wir mal Berlin, die kümmern sich viel zu wenig. Die tun viel zu wenig. Die haben vielleicht keine ideologische Hintergrund dabei, aber die sind oft, ich sag's einfach mal, lazy, wenn es um die Förderung von Asylbewerbern geht. Also da kann man nicht nur die Bayern aus meiner Sicht kritisieren, sondern da gibt es in jedem Bundesland eine Problemlage, an der man arbeiten müsste. Die Handwerker jedenfalls sagen, wir brauchen jeden. Jeder, der Deutsch kann, jeder, der pünktlich morgens zur Arbeit erscheint, jeder, der mitmachen will, der ist notwendig, der wird gebraucht und den sollten wir entweder holen oder wenn er schon da ist, auf keinen Fall wegschicken.
Also das Bundeskabinett zumindest hat, glaube ich, heute Vormittag versucht, nicht ganz so lazy zu sein, wie du das gerade zusammengefasst hast. Die haben sich ja geeinigt darauf, dass sie jetzt gegen den Fachkräftemangel was tun wollen, dass mehr Menschen, die bislang schon in Deutschland leben und hier geduldet sind, dass die eben endlich leichter Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen sollen.
Berlin meinte ich auch nicht die Bundespolitik, sondern tatsächlich das Land Berlin. Das habe ich hier oft gehört von bayerischen Handwerkern, zweimal. Der Bäckermeister hat mir das gesagt, mit dem ich gesprochen habe, und noch ein weiterer Handwerker. Die haben beide auf Berlin, vielleicht ist es auch leicht, auf Berlin zu schimpfen, tun die Bayern ja gerne. Jetzt mit der zweiten Stammstrecke wollen wir mal sehen, ob sie da nicht so ein Berlin-Problem bekommen, wie sie es bis jetzt in Berlin kritisieren. Aber ja, die Bundesländer machen da einen sehr unterschiedlichen Job. Und mit Berlin war hier in dem Fall nicht die Bundespolitik gemeint.
Alles klar, dann war es tatsächlich ein Missverständnis. Alle wollen nach Berlin, sage ich dann nur. Kann man ja auch mal ein Fragezeichen hintersetzen.
Ja, absolut.
Aber nochmal zurück zu
unserem... Sagt der Bayern-Korrespondent.
Genau. Nochmal zurück zu unserem Thema, Michael. Die Fachkräfte, ja, die jetzt hier leichter Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen sollen. Die Pläne der Ampelregierung, ja, in Berlin. Das, ja, kam wahrscheinlich gut an in München auf der Handwerksmesse oder gab es da auch kritische Stimmen?
Na, grundsätzlich ist das, also Fachkräfte, wer das Wort Fachkräfte hier auf dieser Messe benutzt, der kann sicher sein, dass ihm sofort zugehört wird und dass das sofort positiv gesehen wird. Die Frage ist nur, kommen diese Fachkräfte auch? Das reicht ja nicht, wenn man sagt, ihr dürft kommen, sondern man muss denen ja auch das richtige Angebot machen. Und da ist zum Beispiel ein großer Kritikpunkt, der kommt auch aus dem Handwerk selbst, dass die Bedingungen für viele gar nicht stimmen. Zum Beispiel, dass die Ausbildung nicht gut genug bezahlt ist hier. Also wenn wir über Fachkräfte reden, dann sind das ja schon ausgebildet. Aber trotzdem, da stimmt oft die Bezahlung nicht. Der Bäckermeister aus München hat mir gesagt, heutzutage kannst du eigentlich mit einem normalen Bäckerjob, wenn du jetzt nicht gerade eine eigene Bäckerei hast, die gut läuft oder du bist Meister, kannst du eine Familie mit 4 Köpfen gar nicht mehr ernähren in München. Das hat natürlich auch viel zu tun mit der Immobilienlage in München und den Mietpreisen. Aber diese Probleme, die muss das Handwerk selber angehen. Denn die Fachkräfte kommen nicht von alleine. Da muss man nicht einfach die Schleusen aufmachen und dann fließen hier die Fachkräfte rein, sondern man muss denen durchaus auch was bieten. Man muss denen Entbürokratisierung bieten möglicherweise und gute Angebote machen und auch bei der Sprache helfen. Denn das ist tatsächlich auch für viele aus dem Ausland ein Hindernisgrund. Die sagen, Englisch, da tue ich mich leicht. Deutsch zu lernen ist echt ganz schön schwer. Und da muss die deutsche Industrie, das Handwerk und die Bundespolitik natürlich noch mehr tun.
Lass uns noch mal auf die blicken, die ja schon bei uns hier im Land sind. Die geduldete Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben und zugleich jetzt aber nicht arbeiten durften und wo die Bundesregierung jetzt sagt, das wollen wir in Zukunft erleichtern. Voraussetzung, die haben ja einen festen Wohnsitz oder ein eigenes Einkommen, sprechen gut Deutsch und können ihre Identität nachweisen. Das sind dann aber ja nicht unbedingt Fachkräfte. Wie kommt das denn bei den Handwerkern an?
Also da habe ich tatsächlich keine Stimme hier vernehmen können, weder auf dem Panel noch in persönlichen Gesprächen, die dagegen wäre. Denn tatsächlich stelle ich fest, das eine sind Fachkräfte, aber der schon von mir erwähnte Bäcker, konkret Martin Hofmann heißt der aus München-Schwabing, hat eine kleine Bio-Bäckerei, der sucht gerade keine Fachkraft, sondern der sucht Hilfskräfte, die zum Beispiel beim Ausliefern von frischen Semmeln oder Kuchen helfen. Da sagt er, er findet einfach niemanden, er muss sich gerade totarbeiten, weil der Markt ist leergefegt. Da sind einfach keine Menschen mehr zu finden. Und gerade da könnte man, gerade bei den Asylbewerbern, Menschen finden, die bereit wären, das zu tun und die da auch, wenn sie dann arbeiten, im Kontakt mit den Kunden und mit dem Meister auch ihr Deutsch verbessern würden. Also es ist eigentlich gerade für alle Bedarf da, sowohl für die Fachkräfte als auch für die, die schon hier sind und noch keine Fachkräfte sind und es dann vielleicht werden. Also diese Situation hat sich in den vergangenen Jahren vielleicht nicht grundlegend gewandelt. Auch vor 4, 5 Jahren war das vielleicht sogar schon ein Arbeitnehmermarkt in Deutschland. Aber jetzt ist es definitiv einer. Und das ist ein solch starker Arbeitnehmermarkt, dass man sich derzeit den Job tatsächlich oft aussuchen kann. Und für die Handwerker ist es halt so, dass sie in die Röhre schauen und sagen, wir könnten viel, viel mehr Umsatz generieren. Wir könnten viel mehr tun, wenn wir denn die Leute hätten.
Zum Schluss, Michael, lass uns noch mal ein bisschen in die Zukunft kurz gucken. Du hast das Stichwort Inflation auch schon angesprochen und dass jetzt die Leute sich nach Wärmepumpen umgucken. Wird die Lage eher noch kritischer für die Handwerksbetriebe, dass sie nicht mehr hinterherkommen, gerade wenn jetzt alle anrufen und neue moderne Gastherme wollen?
Ja, das eine ist ja, das ist der Personalmangel oder der niedrige Personalstand, dass die Handwerker nicht hinterherkommen. Das andere sind Produkte, also dass sie einfach bestimmte Lieferungen nicht bekommen. Da geht es nicht immer nur um die Computerchips, die jetzt in der Automobilindustrie fehlen, sondern da sind es wirklich oft Werkstoffe, die man nicht genug bekommt. Oder sie sind so teuer, dass sich mancher Handwerker sagt, wenn ich bei dem Auftragsbestand, das sind ja schon oft festgelegte Preise, wenn ich da jetzt ein Produkt kaufe, das doppelt so viel kostet, dann verdiene ich ja an dem Auftrag nichts mehr. Also ich glaube nicht, dass die Situation so schnell besser wird. Die Angst ist natürlich da, dass irgendwann die fette Rezession kommt. Und ich habe hier in Gesprächen mit wirtschaftsaffinen Handwerkern, und das ist schön, wenn man solche Gespräche führen kann, weil da merkt man einfach, Handwerker, also das soll jetzt überhaupt nicht in irgendeiner Weise arrogant klingen, das sind halt Blitz gescheite Leute, da merke ich keinen Unterschied zwischen einem studierten Wirtschaftswissenschaftler oder einem erfahrenen Handwerker, der mir die Wirtschaftslage genauso gut, vielleicht sogar noch besser und realitätsnäher erklären kann. Und der sagt, es geht ja gar nicht, das kann ja gar nicht sein, dass wir keine Rezession kriegen. Wenn wir eine Inflation von zwischen 7% und 8% haben und jetzt die Notenbanken, egal ob in die EZB oder in Amerika, die Fed, jetzt die Zinsen steigen lassen müssen, das geht gar nicht anders, da wird eine Rezession kommen und die wird dann dazu führen, dass es eine Stagflation gibt, dass also Inflation und Stagnation und dann eben auch eine Rezession zusammenkommen. Also es ist eine verrückte Lage und es ist eine verrückte Stimmung, die man hier auf dieser Handwerksmesse spürt. Wirklich, es kommt mir, ich habe es vorher schon mal gesagt, vor wie so ein schöner Urlaub, den man hat. Aber man guckt läuft schon auf das Ende und weiß, ja, die Uhr läuft.
Die Uhr
und nicht
läuft.
Nur das. Man weiß Sekunden. Nicht nur, der Urlaub ist bald zu Ende. Sondern ja, man weiß
Michael,
auch,
wir müssen
dass
zum Ende kommen.
Bald das Gewitter kommt.
Danke dir.
Ja,
nach München.
Jo,
tschüss.
Gerne.
Mach's
Bis
gut.
Dann.
Ciao.
Bekanntermaßen nehmen wir uns hier ausreichend Zeit im Deutschlandfunk-Podcast der Tag. Aber heute war die bestellte Leitung einfach am Ende. Und deswegen kamen Michael und ich dann etwas abrupt zum Ende in diesem heutigen Gespräch aus München. Danke fürs Zuhören, sagt Barbara Schmidt-Matern. Tschüss und bis bald.